da ist das komplett in eine ganz andere Richtung gedriftet und es ist eben.
Habe ich vorher noch mit dir drüber geredet, wie ich mir so, wie so normalerweise unsere Sendungen strukturiert sind. Und dann haben wir erstmal 15 Minuten über ein Thema geredet, wo, was wir eigentlich weitestgehend auslassen wollten. Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast von und über und mit dem Musikmachen. Mit dem lieben Jan.
Mit dem super verschnupften Johnny.
Das bin ich. Und wie jede Woche natürlich auch mit Gästen. Und zwar haben wir diese Woche dabei die fantastischen Greta-Schwestern. Guten Tag.
Hallo.
Sehr schön synchron. Wir versuchen mal, ich versuche mal kurz zu erklären, wer ihr seid. Und danach könnt ihr damit aufräumen mit meinen falschen Behauptungen. Die Schwestern... Zwillinge auch, ne?
Ja.
Sandra und Kerstin Greta spielen einmal in der Band Doktorella. Ist das richtig ausgesprochen?
Ja.
Oder heißt es Dr. Ella? Das habe ich mich nämlich
Doktorella.
Doktorella, so wie Barbarella quasi.
Genau.
Und spielen nicht nur in der Band, sondern betreiben auch ihr eigenes Label, veranstalten einen Salon in Berlin, wo es Sprechbeiträge, Lesungen, aber eben auch Musik gibt. Und sind, und jetzt... quasi kommen steile Thesen von mir, Vorreiterinnen des Popfeminismus. Sandra, wenn ich das richtig mitbekommen habe, schon recht früh musikalisch in der Band Parole Trixie, die als die erste deutsche Riot Girl Band gründet. Und ich habe zumindest gelesen, dass du sie gegründet hast, weil du dich gewundert hast, dass es das noch nicht gibt.
Richtig.
Also quasi, oh, es gibt Riot Girl Bands. Moment mal, warum gibt es denn keine deutsche?
Genau so war's.
Das ist natürlich auch irgendwie schöne, die Formulierung fand ich auch schön, so das, die, aus dieser Verwunderung. Und die Kerstin Greta als auch ebenfalls Vorreiterin des Popfeminismus als Journalistin erstmal.
Ja,
genau. Bei der Spex, dann beim Intro später.
Genau.
Und für diverse, für die Zeit hast du auch Sachen geschrieben, für Spiegel Online habe ich was gesehen. Also erstmal als Journalistin und auch als Autorin. Ja, also ein Power-Do.
Genau, als Romanautorin.
Genau, als Romanautorin auch. Ja, wie viele Fehler waren da jetzt drin in dieser?
Kein einziger.
Das hat soweit gestimmt.
Erstaunlich gut.
Ja.
Genau. Achso, also man könnte noch ergänzen, dass wir zu dem Salon Krawalle und Liebe, der im Literaturforum im Brechthaus stattfindet, auch noch eine Veranstaltungsreihe in der Kantine am Berghain haben. Die heißt Ich brauche eine Jenny.
Du bist sehr gut vorbereitet gewesen.
Ja, ich habe
erstaunlich.
Ich habe tatsächlich ein bisschen recherchiert. Man traut mir ja nicht so viel zu, aber ich habe dann doch mal ein bisschen recherchiert.
Ich war dabei, ich kann es bezeugen.
Genau. Wir haben uns auch tatsächlich Musikvideos angeguckt von Dr. Rella.
Ja.
Und ich habe auch gelesen, also dass es eben um Camp geht oder dass diese Camp-Ästhetik genutzt wird, was ein Begriff ist, der im Deutschen total schwer zu beschreiben ist, finde ich. Weil es im Deutschen diesen Begriff Kitsch gibt. Aber der trifft es nicht. Also der kommt nicht hin. Ist auch, ich kenne das auch aus der Kunst, aus der Bildung, dass es eben Camp eine Sache ist, die schwer zu beschreiben ist. Aber wer sich Doktorella Musikvideos anguckt, der kommt der Sache vielleicht ein bisschen näher, was Camp ist, Campiness.
Genau, also wir verstehen darunter, also so ein bisschen auch nach Susan Sonntag, die den Begriff ja geprägt hat, so, sozusagen die Überhöhung und Überspitzung dessen, was wir eigentlich sagen wollen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt den Flyer hier anguckst, diese kleine Erdbeere hier, das ist Camp. Also immer so ein bisschen...
over the top.
Genau. Also was auch so ein bisschen aus dieser Tatsache kommt, dass wir irgendwann total genervt waren von... wir hatten die ersten Videos mit Regisseuren zusammengedreht und wir waren irgendwann so genervt von allen Regisseuren, mit denen wir je gearbeitet hatten, weil die irgendwie immer... wir haben immer das Gefühl, die interessieren sich nicht so sehr dafür, was wir als Band ausdrücken wollen, sondern nur, wo ist jetzt die Kamera und dies und jenes. Mhm. Dass wir irgendwann gesagt haben, ey, wir machen jetzt einfach alle Videos selber. Und wir haben halt eine ganz tolle Cutterin, die auch Filmmakerin ist, Mercedes Reichstein, die das dann, mit der wir jetzt das zusammen dann halt zusammenschneiden und so weiter. Aber so, sagen wir mal, das kommt unserer Idee von Camp doch recht nah, weil man dann halt den ganzen kleinen Spinnkram einbauen kann.
Ja, was ich glaube, was uns auszeichnet, ist, dass wir musikalisch total professionell sind und was die Videos betrifft, aber uns Unprofessionalität egal ist, sozusagen. Und wir haben immer so, also
wir wollen nur gut aussehen.
Genau. Genau. Also, genau.
Das ist der geheime Witz dieser Videos. Genau. Dass wir nur Stellen reinnehmen, denen wir uns hundertprozentig gefallen, und wenn nicht, nehmen wir die einfach nicht.
Genau. Und egal. Alles andere egal.
Nein, aber wir haben schon sehr.
Also ja, nein, also die Geschichte ist wichtig, und dass der Song rüberkommt, ist wichtig. Aber ich meine jetzt, wie das Licht fällt und diese ganzen Sachen,
die sind uns scheißegal. Wir drehen unsere Videos sozusagen in Opposition zu den Regisseuren, mit denen wir je gearbeitet
haben. Genau. Und die Angst, die wir natürlich haben, ist, dass weil viele Leute sehen ja zuerst die Videos und die transportieren dann ja die Musik. Also wir haben natürlich Angst, dass die Leute gar nicht merken, wie unfassbar professionell unsere Musik ist.
Genau, also dass wir unser ganzes Geld immer im Studio verschleudern, weil wir fürchterlich perfektionistisch sind. Aber genau... Ups, ist zu laut.
Aber genau
deshalb denken wir, dass wir uns diese irren Campy-Videos auch leisten können.
Also wir haben ein Video gesehen, da musste ich herzhaft lachen. Da habt ihr das Tattoo-Video nachgedreht.
Ja. Genau, ja. Ja. Das war allerdings von einer tollen Regisseurin. Also die nehme ich jetzt mal von dem aus. Das hat die Josephine Witt gemacht, die bei den Femen war. Sind wir ganz stolz, dass wir so jemand Cooles dabei haben, und auch die Mercedes Reichstein, die auch bei den Femen war, die spielt in dem Video mit, genau. Also da hatten wir haben diesen Song Testosteron, Get It On, den hatten wir ehrlich gesagt schon, also der ist auf dem letzten Album, auf Ich Will Alles Von Dir Wissen, das ist 2016 erschienen, und den hatten wir aber eigentlich schon seit 2012, den hätten wir auch schon aufs erste Album Drogen und Psychologen packen können, aber da habe ich immer gesagt, ein Song, der Testosteron, Get It On heißt, das ist mir irgendwie, den will ich nicht auf der Platte, das muss noch irgendwie gebrochen werden, damit die Ironie auch klar wird. Und genau, und dann dachte ich so, also dieses Tattoo-Video, das ist ja so ein Video, wo zwei Frauen die ganze Zeit küssen, und aber auch so dafür diskriminiert werden von der Außenwelt. Und ich dachte, das wäre ein wahnsinns geiler Kontrast, wenn man das sozusagen nachstellt und dazu Testosteron Get It On.
Ihr habt ja wirklich auch die kompletten Szenenbilder 1:1 quasi, glaube ich, das Video 1:1 nachproduziert. Genau. Und ich fand das so witzig, dass ich das Video gesehen habe und habe mich dann an das Original erinnert. Und das war einfach so absurd, das nochmal in diesem anderen Kontext halt zu sehen. Also dafür wirklich nochmal Hut ab, habe ich hat mich sehr entertained, fand ich sehr witzig.
Dankeschön. Okay. Ich glaube, das ist auch echt so gelungen, weil das eben auch so aus unserer feministischen, wie soll ich sagen, Community oder aus unseren, also mit unseren Freundinnen halt zusammen entstanden ist. So, das ist, glaube ich, immer ganz gut bei Videos.
Ja, vor allem das Video selber oder diese Band selber war ja auch schon so ein, kann man ja auch sehr kontrovers sehen, ne? Also einerseits brechen die in dem harten Russland mit dieser homophoben Art, die sie da an den Tag legen, brechen sie ja da in dem Video mit. Aber andererseits wurden die ja so ein bisschen dahin gedrängt von den Produzenten. Mhm. Also da habt ihr euch, glaube ich, schon das Sahnestück rausgesucht, um das dafür zu benutzen. Wirklich das, ja, gut.
Danke.
Ja. Damals, ich weiß noch, als dieses Tattoo-Video rauskam, All the Things She Said, da habe ich ja zu dem Zeitpunkt als Autorin für MTV auch gearbeitet und das tausendmal gesehen am Tag, das Video. Und das war noch was komplett Neues, dass also lesbische Frauen aus Moskau und so, also man, das hatte man damals alles gar nicht auf dem Plan. Also weder so ein großes, selbst ich hatte nicht so ein großes queeres Bewusstsein, obwohl ich den Begriff schon seit 20 Jahren verwende. Und auch nicht, dass jetzt Musik aus Moskau kommt und so. Also da war man doch noch so sehr so Nordamerika, England, heterosexuell eingeschränkt irgendwie.
Ja, war man sehr engstirnig zu der Zeit, ne? Und dann, deswegen haben sie ja damit auch so einen Erfolg gehabt, glaube ich. Ne?
Ja.
Ich glaube, die sind ja immer noch unterwegs in Russland, aber nicht mehr als du, sondern die sind getrennt.
Ja, ich hatte auch nur irgendwann mal gehört, aber es gab tatsächlich, ich glaube, von einer von denen auch Äußerungen, dass sie niemals irgendwie wirklich eine Frau heiraten würde oder so. Es war alles sehr zweifelhaft.
Stimmt, ja, das war. Also. Das ist bei unserem Paar in dem Video nicht so. Also das ist alles gut. Real. Ja, darauf haben wir auch noch bestanden, als wir das dann
das
so rumgeschickt
ist
haben.
Quasi.
Genau. Ja. Das war, glaube ich, ja, stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder.
Die beiden waren wirklich ein Paar zu dem Zeitpunkt.
Ja. Und ja, die waren nicht nur lesbisch, die waren auch ein Paar. Und genau, und das war auch noch so ein Zeichen setzen für Ehe für alle. Also es gab so eine Demo Ehe für alle.
Was ich auch ganz süß finde in dem Video, um das mal abschließend zu sagen, ist, dass du bei den Schauspielerinnen, also dieses Pärchen, was da spielt, immer so vor dem Schnitt immer siehst, dass die so dieses kurz vom vom Lachen sind, ne, weil die es selber so absurd finden. Und du siehst halt immer, bevor der Schnitt kommt, dass dann so der eine Mundwinkel schon so ein bisschen nach oben wandert. Und das fand ich sehr, von der Ästhetik her fand ich das sehr süß und halt auch sehr witzig dementsprechend.
Ja, ich sag noch, wer das ist. Das ist Theresa Lehmann. Die ist auch Aktivistin und Autorin und Mercedes Reichstein, Grafikerin. Die hat auch die Grafiken hier gemacht. Genau.
Die Cutterin.
Und die Cutterin, genau. Und gedreht hat es die Josephine Witt. Josephine Witt kennt man auch, weil die hat mal eine ganz großartige Aktion, eine ganz tolle Aktion. Also die distanzieren sich ja mittlerweile alle von den Femen aus guten Gründen. Also da war ja auch
viel Scheiß dabei.
Wir müssen jetzt hier nicht die Femen-Diskussion führen, aber die waren da auch alle noch sehr jung und das ist, also jedenfalls hatte die Josephine dann mal allein eine Aktion gemacht im Kölner Dom an Weihnachten, das muss man sich vorstellen, die ist in der Weihnachtsmesse vom Kölner Dom, ich glaube, wann war das, 2014 oder so, ist sie auf den Altar gesprungen, also nackt, wie halt Femen, also halt oben ohne, mit und auf ihrer Brust stand I am God, um halt dagegen zu protestieren, dass Gott männlich ist. Ich muss echt sagen, das hat so, also da muss ich so denken, das habe ich mir als Kind in der Kirche, da habe ich mir das manchmal so vorgestellt, was wäre jetzt, also diese Kinderfantasie, wenn ich jetzt auf die hinspringen würde, so, also dass sie das wirklich gemacht hat.
Ja, man stellt sich das dann ja sowieso als Kind manchmal so vor, in so ruhigen, leisen Räumen. Was wäre, wenn man jetzt ganz laut was sagen würde?
Wenn man komplett dagegen verstößt, genau, was gerade so die Regeln
sind.
Genau,
also jetzt gar nicht, weil man unbedingt dagegen ist, sondern einfach nur so, weil so leise ist und weil man halt so.
Genau, und die hat das halt wirklich gemacht. Also, ja. Also Respekt.
Sehr schön. Ja, gehen wir mal ein bisschen zurück, vielleicht in die Zeit vor Dr. Rella und dazu, wie das alles so gekommen ist. Wenn ich das richtig interpretiert habe, dann bist du, Kerstin, ja erst später zur Musik gekommen, also zur Musik machen.
Ja.
Und hast erstmal, wie vorhin schon erwähnt, als Journalistin angefangen.
Genau.
Hast das ja aber auch schon sehr jung angefangen, ja. Schon auch früh, glaube ich, ja genutzt, um feministische Inhalte da reinzubringen.
Also ich war wahrscheinlich die jüngste Musikjournalistin, die es jemals gab. Es hat mir auch mal eine, wie heißt die, Ann Powers, genau, so eine amerikanische Musikjournalistin, die hat ein Buch herausgegeben über Frauen, die über Musik schreiben. Die habe ich in Wien kennengelernt, die hat zu mir gesagt, also sie hat noch nie jemanden getroffen, der das schon mit 13, 14 gemacht hat. So. Und damit wäre ich die jüngste Musikjournalistin weltweit
gewesen. Weil man jetzt sagen muss, also sie hat den ersten Fanzine gemacht, da haben wir noch zusammen gemacht. Also ich habe auch geschrieben, aber ja.
Aber ich muss sagen, ich habe schon immer über Musik geschrieben, schon mit 8. Also ich saß schon in meinem Kinderzimmer und habe kleine Texte über Musik geschrieben. Und eigentlich wollte ich auch immer Sängerin werden, aber ich hatte immer so in meinem Kopf, das ist echt irre, ich hatte mal so eine Art Epiphanie, als ich 13 war, da dachte ich so, okay, wie stelle ich mir mein Leben vor? Okay, zuerst Journalistin, wenn sie mich dann zu sehr hassen, irgendwann geht das nicht mehr, dann werde ich nur noch negative Leserbriefe kriegen und alle werden mich hassen und dann halte ich es nicht aus, dann höre ich auf, dann werde ich Schriftstellerin, schreibe einen Roman. Wenn es dann noch geht, dann werde ich noch Sängerin. So.
Und genau
so habe ich es gemacht. Ja.
Ganz klarer Plan.
Und genau so war es auch. Also die haben mich wirklich gehasst. Habe dann wirklich aufgehört, weil ich mit so viel Hass nicht klarkam. Und dann wirklich gedacht, jetzt ziehe ich mich zurück und schreibe einen schönen Roman. Und ja.
Ein schöner Roman, der hat auch wieder einen, also es ist immer so mit dem Feminismus in Deutschland in den letzten 20 Jahren. Dadurch, dass es jetzt so eine Bewegung ist, ist es sehr schwer noch zu erklären, dass es zu dem Zeitpunkt echt noch tabubrechend war. Also 2000, wann ist Zuckerbabys erschienen? 2004 war es noch tabubrechend, ein Buch zu schreiben, das von einer magersüchtigen Protagonistin handelt, die sagt, ihr immer mit eurer Psychologisierung der Magersucht, das liegt auch an den Bildern, an den Videos und so weiter und so fort. Das war da echt noch ein Tabu. Mhm. Davon handelt das Buch.
Genau. Also ich muss mal sagen, also einer der Gründe, warum meine Schwester und ich schon so früh, es gab ja in den 90er Jahren eine dritte Welle des Feminismus, die sich auch von der zweiten Welle so etwas abgegrenzt hat. Und also auch wenn man dieses Wellenmodell generell nicht so toll findet, aber finde ich trotzdem wichtig, das zu sagen. Und meine Schwester und ich, wir waren eben sehr früh dabei, den Leuten zu erzählen, hey, Feminismus ist cool, sexy, ist geil, ist toll, genau, könnt alles machen, halt was ihr wollt. Aber das wollte eben in Deutschland keiner. Also in Deutschland wollten die Leute...
Wollte keiner hören.
Genau, jetzt habt ihr auch Lucy van Org interviewt. Also wir waren ja entschiedene Gegnerinnen dieses Liedes. Mir geht so gut, weil ich an Mädchen, ich dachte echt, die will mir auf die Fresse hauen mit diesem Song. Weil sie haben, ich habe damals in der Spex auch einen totalen Gegenartikel dazu geschrieben. Mhm. Heutzutage finde ich die auch cool. Ich weiß, dass das eine gute Sängerin ist, eine ernsthafte Musikerin, aber dieses Lied damals, das war ein solcher Backlash, weil aus Amerika kamen eben schon diese ganzen coolen Girls und in Deutschland haben die das dann aber eben so total essentialistisch gedreht. Also
die Frauen, die sind doch eh emanzipiert, weil die dürfen sich schminken und dürfen hohe Schuhe tragen und deshalb sind sie emanzipiert. Und jetzt sieht man ja mal, dass die Frauen aus der Generation, also wenn irgendwann mal keine, also so, ach, sag du denn
gerade. Naja, dass die Gleichberechtigung also, dann doch noch nicht so weit war.
Ich habe das jetzt schon so oft gesagt, was alles im Argen ist, man muss es auch nicht immer wieder neu aufzählen, es ist auch mittlerweile hat sich herumgesprochen.
Ja, man kann es schon aufzählen.
Dass Frauen nur die Hälfte dessen verdienen, was Männer verdienen, auch wenn, ja, selbst die Zahl 23% ist noch geschönt und gefaked, ich würde sagen, es sind ungefähr 50% weniger. Ich weiß nicht, wieso irgendwelche Frauen oder auch Männer oder überhaupt die gesamten Strukturen in den 1990ern in Deutschland auf die Idee kamen zu sagen, der Feminismus hätte schon gesiegt.
Damals war ja noch nicht mal Vergewaltigung in der Ehe strafbar.
Also,
ja, aber das hat Lucy tatsächlich auch.
Und überhaupt Vergewaltigung. Dafür musste man ja auch noch kämpfen. Ja. Also gegen die Rape Culture und so weiter. Also es ist wirklich, und deswegen, also die Popkultur in den 90er Jahren in Deutschland war dermaßen antifeministisch und auch bis in die tiefen Zehnerjahre hinein, also eigentlich bis ungefähr vor 2 Jahren, muss man sagen, dass immer die Musikerinnen, die Erfolg haben, die sind, die sich vom Feminismus distanzieren. Und im Nachhinein werden die aber dann auch manchmal noch so halb feministische Ikonen umgedreht.
So Judith Holofernes und auch Charlotte Roach, die haben sich in den 90ern alle vom Feminismus, oder den Nullern, vom Feminismus distanziert.
Also Judith Holofernes hat eigentlich kein Interview ausgelassen, ja, wo sie nicht Feministin beschimpft hat so und gesagt hat, meine Mutter ist so eine Lesbe und ich musste da in Freiburg in so einer WG wohnen, armes Opfer.
Wie schlimm, wir müssen schon verstehen, dass ich jetzt was gegen Feministin habe.
Und Frauen machen ja nur keine Musik, weil es im Proberaum so kalt ist.
Ja, genau. Also diese Art von Scheiße haben die doch alle immer geredet. Und unser Problem ist natürlich, dass wir nicht so gut vergessen können. Wir wissen eben immer noch, wie alle geredet haben, bevor der Feminismus hip war.
Also wir denken halt so ein bisschen, dass sie so ein bisschen Fähnchen, sind so ein bisschen Fähnchen im Wind halt sind. Ne? Also ich meine, so immer so wie halt gerade der Wind sich dreht, sind sie mal Feministin und mal nicht. Und ich meine, wir haben halt auch so viele, also muss man auch mal sagen, wirklich krasse Erfahrungen gemacht durch diese Vorreiterrolle. Dass wir jetzt halt auch so ein bisschen
arrogant sind.
Arrogant.
Arrogant ist vielleicht das falsche Wort.
Genau. Ja. I was a riot girl before you were a riot girl, so eher.
Gleichzeitig freuen wir uns natürlich, dass der Wind sich in Richtung Feminismus gedreht hat.
Und das war eben auch als Schriftstellerin ein Riesenproblem. Also ich habe deswegen wirklich ganz ernst gemeint mit der Literatur. Also ich dachte wirklich, ich werde jetzt die wichtigste Schriftstellerin meiner Generation. Und leider war aber meine Generation ganz anders als ich. Leider konnte ich irgendwie nicht für die sprechen, für die Frauen aus meiner Generation.
Ja, das war ja schon ein Bestseller.
Ja, es gibt dann vielleicht war ich die wichtigste Anti-Schriftstellerin meiner Generation.
Ich wollte nochmal ganz kurz einhaken bei diesem Lucy Electric-Ding mit dem Mädchen. Wir haben uns natürlich, als wir uns mit Lucy getroffen haben, schönen Gruß an Lucy, falls du das hörst, als wir uns vorbereitet haben, dass sie da quasi in diesem Mädchensong das gar nicht so meint, wie sie es singt, sondern dass mit viel Ironie zu fassen ist, dass es sogar wahrscheinlich der Start der Feminismusrolle in ihrer Person startete damit, dass sie gesagt hat.
Also es ist ja so, dass dafür könnt ihr die Lucy von Ork Folge hören, aber dass Lucy Electric selbst, die Band eben ja sonst fast eher eine Punkband war. Ja. Sie hat aber auch selbst gesagt, dass sie natürlich, als dieses Ding dann kam und auch so erfolgreich wurde, dass sie auch ein bisschen die Kontrolle verloren haben über das.
Ehrlich gesagt finde ich die Musik an dem Lied ja noch das Beste. Also es wäre für mich ist jetzt für mich kein Argument, weil Punk war ja in Deutschland in den 90ern auch antifeministisch. Das ist jetzt für mich kein Widerspruch. Und dass sie sich natürlich rechtfertigen müssen, dass sie so viel. Jetzt finde ich schon wieder traurig, weil war das nicht auch von Annette Humpe produziert? Ich bin großer Annette Humpe-Fan.
Die steckt da auch irgendwie.
Ich finde das toll. Also ich finde, das ist von der Komposition her und von der Melodie her, von allem her ist das ein super Song.
Genau,
also es müsste nur inhaltlich das Gegenteil sein. Ja, also ich meine, es ist halt einfach total schlimm zu sagen, dass weil ich ein Mädchen bin, weil ich ja sowieso gewinne. Das ist halt genau dieses, nee, die Frauen haben aber nicht gewonnen, die Frauen haben verloren. Ganz einfach. Und wir wollen auch nicht warten, bis wir angesprochen werden. Also was soll denn die Scheiße?
Aber
also,
ihr habt das ja eben gesagt.
Nee, ich finde es wirklich schlimm, dass sie das jetzt auch in Interviews sie das jetzt so im Nachhinein, das muss ich jetzt echt kurz, also wenn ich schon die Möglichkeit habe, das zu sagen, ich will jetzt überhaupt nicht diesen oder irgendwas, ist bestimmt eine tolle Musikerin, aber man muss halt auch mal zu dem stehen, was man gemacht hat. Ich muss ja auch dazu stehen, mit Parole Trixie eine komplett wahnsinnige Band gemacht zu haben und ich habe ja immer so laut gebrüllt, 1,5 Stunden ins Mikro, bis alle draußen waren, dazu muss ich ja auch stehen, also und hatte irgendwelche Drohungen und also unsere Gitarristin wurde, andere Gitarristin, ich spiele auch Gitarre, wurde mal von einem, zum Beispiel von einem Mischa, wo wir in Leipzig gespielt haben, verprügelt und alle Was? Leute, die da waren, waren auf dessen Seite, weil wir die böse Frauenband sind und so weiter. Also ich muss dazu ja auch stehen und damit leben und da muss halt die Lucy van Org auch mal damit leben, dass sie die krasseste, fieseste, antifeministische Hymne ihrer Generation geschrieben hat und dann finde ich das total verheuchelt, wenn sie es im Nachhinein umdeutet und sagt, Leute, ihr wisst das nicht, vor 25 Jahren, da war das noch total provokant, mit Arsch und sowas zu singen. Nein, das stimmt nicht, es war überhaupt nicht provokant, es war genau auf der Rolle der Zeit, die hat genau die Rolle erfüllt, die man erfüllen muss, um in Deutschland Anfang der 90er Jahre einen Hit in den Charts zu haben. Punkt.
Yes. Was sie eben tatsächlich auch gesagt hat.
Was sie verdient hat, mal an irgendwelche, an Women in Exile spenden.
was sie ja vorhin auch gesagt hat, ist in den 90ern so eine, auch wenn es eine Lüge war, teilweise so ein Gefühl gab, wir haben gewonnen, so. Mhm. Das hat sie eben auch gesagt.
Ja, da hat sie ist einfach den Zeitgeist auf den Leim gegangen.
Genau, das hat sie auch im Prinzip okay. So gesagt. Also das ist, ich denke auch, da gab es dann ja auch so Sachen wie Spice Girls oder sowas, eben auch völlige Retorten-Quatsch ist, aber das hat irgendwie so ein Feeling rübergebracht, wo man dachte,
das ist alles wirklich,
dachte,
das ist echt Pressescheiße. Also das war wirklich vom Spiegel. Yeah. Wir haben damals echt noch so ein Podium dagegen veranstaltet. Wir kamen ja nicht dagegen an. Wir waren zwar auch in allen Medien mit dem Gegenpodium, aber man kommt
aber
gegen
natürlich
den,
nicht
man
auf
kommt
Viva
nicht gegen
den
Mainstream
Tag
an. Genau. Wir waren sogar auch auf Viva.
Es war lustig, es gab mal eine ganze Viva-Sendung, wo meine Thesen wiedergegeben wurden.
Liegt daran, dass ich für Viva gearbeitet
habe. Also ich hatte mal eine Stunde vor. Eine Stunde so, okay, Kerstin Greta macht mobil gegen den Girly-Hype der Stunde. Also so ein bisschen als Riot Girls waren wir schon in den Medien.
Ja, na klar.
Aber mein
also,
Gott,
ich meine, wir waren
aber auch oft aus Beiträgen also rausgeschnitten. Wir sahen halt so aus, wie die wollten, dass man aussieht, so blond und roter Lippenstift und kurze Röcke.
Sah
und so.
Aus wie Courtney Love.
Ja, also wir sahen halt so aus,
klein.
Aber wir haben halt genau das Gegenteil von dem gesagt, was sie dachten, was Leute, die so aussehen, reden sollen.
Mhm.
Wir waren
was
halt
sie auch
politisch.
Hören wollten, ne?
Genau, wir waren halt
also
politisch,
war
wir waren
halt
so Punk. Wir haben halt das böse Wort Feminismus nicht gescheut. Wir haben es Spaß daraus gemacht, es millionenmal zu verwenden. Und
15 Mal, wie oft kann man Feminismus in einem Satz
sagen? Ja, und ja, dann haben sie wurden wir aus einem Beitrag von Aspekte wieder rausgeschnitten und so. Also es ist wirklich krass, wenn so ein starker Gegenwind ist und wenn es so wenig Gegenstimmen gibt, dann
eigentlich traurig, oder?
Ja, total. Also haben die es ihrer Redaktion vorgespielt und haben die gesagt, was wollen wir denn mit... Der Beitrag ist doch jetzt schon rund,
ja, nee,
oder?
Genau, es ist, das hat glaube ich auch echt mit sowas dann auch noch immer zu tun. Wir müssen doch unsere eine These durchhalten.
Genau. Kann sich ja nicht widersprechen.
Genau. Die These lautet doch jetzt, die jungen Frauen von heute haben Feminismus nicht mehr nötig, weil sie sowieso schon emanzipiert sind. Sie tragen wieder Lippenstift, ja. Und wenn wir dann ankamen und sagen, wir sind Feministin und wir tragen auch Lippenstift, verdammt. Wir sind emanzipiert, aber wir haben
was,
die Rechte
passt doch
nicht.
Gar nicht.
Das stimmt
die,
ja irgendwas.
Genau. Tragt ihr denn ins Lippenstift?
Genau.
Seid ihr verrückt?
Genau.
Wir haben dann immer gesagt, wir wollen den Feminismus glamourös machen. Und ich weiß noch, wie wir dann mal so etwas abgefragt, sage ich mal, aus einem Tourbus stiegen, so nach 14 Tagen Tour in München. Und da stand auch schon wieder irgendeine Journalistin. Und ich weiß noch, wie die so, ihr seid also die glamourösen Feministinnen.
Ja, mein Gott. Wir haben das irgendwie anders gemeint,
halt
glamourös. Wir haben natürlich halt einfach gemeint. Wir haben gemeint,
dass wir Rock'n'Roll und cool sind. Und natürlich haben wir nicht gemeint, dass wir echte Pelze tragen.
Ja, genau. Das wurde dann auch wieder falsch verstanden.
Ja,
was also war denn euer Lieblings-Live-Moment, den ihr bis jetzt hattet? Und warum?
Mit Parole, also meinst du jetzt egal mit was?
Egal mit was.
Okay.
Ach, gute Frage.
Das ist ja eine wunderherrliche Frage. Da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Der schönste Live-Moment. Gott, ich hatte so viele.
Aber schön zu sagen, dass du viele hattest.
Ja, ich hatte viele. Also, okay. Ja, ich hatte auch schlimme Momente. Nein, aber also ich glaube wirklich, also sagen wir mal, der erste Moment war, also ist jetzt vielleicht blöd, das erste Konzert zu sagen, aber ich weiß halt noch, das allererste Konzert, was ich je hatte mit Parole Tricks, war halt gleich vor 400-500 Leuten zusammen mit den Goldenen Zitronen und Christoph Schreuf in Berlin irgendwo. Und also ich bin auf diese Bühne gestürmt, ich habe überhaupt nicht gewusst, was ist jetzt los, was geht ab, und ich hatte ja nur Leute in der Band, die schon länger Musik machen, also vor allem zu nennen Almut Glotz von den Lazy Singers, leider verstorben ist 2013. Das waren halt einfach alles Leute, die wahnsinnig viel Live-Erfahrung hatten und ich halt überhaupt nicht. Und das war wie so ein Rausch. Ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass ich das alles irgendwie abgespult habe und da waren irgendwie alle so Leute, die so, und ich glaube, die fanden es alle vollkommen irre. Und als ich von der Bühne kam, meinte dann
der berühmte Pop-Theoretiker Dietrich Dietrichsen, hat dann gesagt, das war jetzt der Punk-Moment.
Das war der Punk-Moment und Britta. Ach,
hat sowas gesagt wie, das waren die Sex Pistols.
Genau, das hat aber die Britta auch noch gesagt.
Das war Sex Pistols. Vielleicht war die damals so, du hattest so ja. Karottenrote Farbe.
Ja, ich hatte so, es war mir alles gar nicht klar, dass ich da stehe wie John Lydon bei Peel. So, ich hatte so rot gefärbte Haare in so alle Richtungen, ja. Gut, und mit Doktorell, also ich muss sagen, bei Parole Trixie ging es mir halt wirklich um diesen Aufruhr, um dieses Riot und so, aber mir ging es auch immer um Poesie, das muss ich auch ganz klar sagen, weil Kerstin hat ja gerade erzählt, wie sie als Schriftstellerin war, und bei mir ist eigentlich so, dass ich diesen Moment des Schriftstellerinnen-Seins einfach einmal übersprungen habe und gedacht habe, ich will eigentlich Lyrics
schreiben. So genau wie Kerstin Henner, oder? Die wollte doch auch Spoken Word machen und dann hat sie aber gleich Musik gemacht.
Genau, als Kind wollte ich nämlich eigentlich immer Schriftstellerin werden. Also meine ganze Kindheit und Jugend über, und auch habe ich eigentlich immer gedacht, ich schreibe über Musik, aber eigentlich nur, dann schreibe ich schon mal für die Specks und dann kann ich daraus besser Schriftsteller werden, dann kennt man mich schon mal. Und dann gab es einfach so den Moment, wo ich einfach gar keinen Bock mehr hatte, vor so einem Papier zu sitzen und was zu schreiben und halt auf die Bühne wollte. Und deswegen war das für mich, also auch bei Parole Tricke schon immer, also Aufruhr, aber auch immer gleich noch Poesie zugleich. Und jetzt einen schönen Moment zurück. Und bei Doktorella, also der Grund, also der totale Un-, ich meine, Parole Tricke ist ja was völlig anderes als Doktorella. Doktorella ist ja so perfekte Komposition, poppig und so weiter, natürlich auch noch krachig und cool, also natürlich immer noch cool, immer noch auch mit Velvet Underground Einfluss und so weiter, also jetzt nicht glatt, aber gut,
melodiös
und so weiter, ist mir halt total wichtig, und ich glaube, für mich die schönen Momente sind die, wo ich einfach merke, dass der Song an sich funktioniert, ganz langweilig, langweiliges Singer-Songwriter Ansatz, aber ich finde es einfach total, ich freue mich einfach immer, wenn ich merke, dass die Leute mit den Liedern so ganz viel anfangen können. Und das liegt vielleicht auch in dieser Erfahrung mit Parole Trixie, wo ich immer das Gefühl hatte, wir sind halt einfach nur gut für den Aufruhr. Und was ist eigentlich mit den Songs? Weil die Songs waren ja auch stark.
Aber ist es nicht gerade dann gut für dich, wenn du auf der Bühne stehst und halt diesen Riot-Gedanken hast und du sofort die Reaktion von deinen Hörern bekommst? Das ist ja schon anders, als wenn du Schriftstellerin bist, wo du erstmal schreibst, genau, und Gedanken aufschreibst, genau, und da musst du das erstmal veröffentlichen, dann musst du hoffen, dass es viele Leute lesen, dass es viele Leute verstehen, und auf der Bühne hast du sofort die Gegenreaktion oder die Energie. Das ist ja vielleicht gerade das, richtig, was an diesem magischen Moment dein erstes Konzert vielleicht auch unterbewusst Klick gemacht hat, dass du sofort die Aufruhr hast, dass du sofort da stehst und da bin ich, das habe ich zu sagen, und entweder ihr nehmt das an
oder ihr geht raus.
Oder hier passiert jetzt was. So, ne?
Das finde ich voll den Grundpunkt, das kann ich nur bestätigen, weil ich erinnere mich auch noch an den Moment, als Sandra also Parole Trixie gemacht hat und auf der Bühne und alles ging voll ab und ich stand da in der ersten Reihe und dachte, scheiße, was habe ich? Ich hab ein halbfertiges Manuskript auf dem Computer, oh scheiße. Es hat mich total geschockt, also wie man als sozusagen als Musikerin sofort alles hat.
Parole Trixie, das ging aber auch schnell, bei Doktorelle hat es viel länger gedauert.
Ja, aber also, trotzdem, du hattest gleich die Community, die Bandmitglieder und die Hater und die Fans und die Leute, die Füße küssen, die Leute, die die Ohren schicken.
Von einem Jahr.
Ich hatte einfach nur ein paar verkorkstes Manuskript auf dem Computer.
Das war halt eine stille Aufruhr, die du da hattest, genau. Ne? Die du erstmal planen und für dich erstmal genau. Die Aufruhr selbst
genau.
Stiften musst.
Genau, also ich
halte mir das natürlich auch, viel einfacher.
Das, und ich halte mir das auch zu gut, dass ich habe dann echt tatsächlich sieben Jahre an dem Buch geschrieben. Also auch wenn man das dann so in einem Rutsch runterlesen kann. So. Und das war, also Zuckerbabys, mein Debütroman, das hatte wahnsinnig viele Phasen, bis das dann mal so... So straight
das ist so
war.
Lustig, weil ich habe also 1998 mit Parole Trixi angefangen. Wir haben uns 2004 aufgelöst und Kerstin hat 2004 das Buch veröffentlicht. Das heißt, ich war dann plötzlich auch in der Situation. Also als dann nämlich das bei Kerstin plötzlich total abging mit dem Buch und überall Lesungen. Und dann gab es noch ein Hörspiel und da war halt da plötzlich auch
Jana
ganz
Palaske
viel.
Und Robert
ja,
Stahl.
Da war plötzlich auch ganz viel und da saß ich da so ruhig in der ersten Reihe.
Ja, siehst du mal, wie es ist, ja. Das war,
ja stimmt. Und ich so, echt, habe ich das gerade eben auch nur alles? Ich glaube, es war auch ganz, ganz wichtig. Ich rede einfach so. Ja. Also es war ganz, ganz wichtig für unserer beider Zusammenarbeit, dass es jeder schon mal alleine diesen Weg gegangen ist, als Künstler nach außen zu gehen. Also wir würden niemals das alles jetzt, diese Doktorella und auch die Veranstaltung, wir machen ja so viel zusammen, den Blog, das Label, das geht alles nur, weil sich jeder schon mal für sich allein diesen, also auch wirklich über Jahre hinweg, auch in unterschiedlichen Städten, ich habe in Hamburg gewohnt, sie in Berlin, das entwickelt haben.
Habt ihr denn klassisch auch irgendein Instrument gelernt oder lernen müssen oder?
Ja, ich schon.
Was
ja.
denn?
Also ich habe schon mit zehn Gitarrenunterricht gehabt, also Akustikgitarre, ja. Also hatte ich schon gespielt von zehn bis zwölf, dann auch so ganz klassisch Reitgrill, dann haben sich unsere Eltern getrennt, dann hatte ich so ein Scheidungstrauma, dann habe ich die irgendwie nicht mehr Gitarre gespielt, aber ich habe noch Klavier gespielt, also ich konnte richtig geil Klavier spielen, das habe ich komplett verlernt und ja, also jetzt haben mich dann wieder also für Parole Trixi dann wieder mit Anfang 20 halt angefangen, wieder, also mit der E-Gitarre halt. Und dann auch so ganz klassisch, also ich hatte, also dadurch, dass ich das halt schon mal irgendwie gekonnt hatte, wenn auch halt nicht Rockgitarre, aber halt diese Zupfen und so. Also ich konnte, also ich muss echt mal sagen, ich glaube, ich bin echt ein bisschen ein Naturtalent, was Gitarre betrifft. Ich konnte das total schnell dann.
Das liegt daran, dass du Linkshänder bist.
Aber ich bin kein Naturtalent, würde ich sagen, was Gesang betrifft. Ich habe wahnsinnig lange gebraucht, bis ich singen konnte.
Ja, bei mir ist es ein bisschen umgekehrt. also mir war immer klar, dass das Gesang mein Ding ist, Gesang und Klavier. Und ich hatte auch Klavierunterricht, aber Gesang habe ich sehr viel intensiver gemacht. Also ich hatte dann schon während ich den Roman geschrieben habe, Zuckerbabys, habe ich halt dann gedacht, okay, danach will ich aber wirklich Sängerin werden und habe dann auch immer ganz, ganz professionell Gesangsunterricht genommen und habe da auch wirklich mein ganzes Geld hingetragen. Also es ist ja total teuer so. Mhm. Und Sandra hat dann auch immer zu mir gesagt, das braucht man doch alles gar nicht.
Das ist doch nicht Punk.
Ja, aber ich wollte da schon so einen Gegenpol setzen, weil ich war schon 98 Fan von Destiny's Child.
Oh,
also ich bin dann so ganz schön auf dem R&B, also vom Riot Girl auf den R&B-Trip gekommen.
Das ist schon ein Weg.
Ja, genau. Aber ich habe die 98, ich weiß noch, in meiner damaligen Hamburger WG bei Top of the Pops gesehen und fand das so sensationell. Wow, was ist das denn? Boah, wie geil singen die denn? Ich habe irgendwie gefühlt, dass das einen guten Spirit hatte. Und ja, ich war eh immer schon mehr auf Soul-Gesang und so. Also ich habe mir sozusagen nichts gegönnt. Also ich habe kapiert, dass Gesang nicht einfach Punk
ist. Ich glaube, wenn Kerstin nicht wäre, könnte ich es immer noch nicht. Kerstin hat mich dann auch so, du musst jetzt zum Gesangsunterricht gehen, bla bla bla, bis zur letzten Platte. Also bis bei hier, ich will alles von dir wissen. Das heißt, ich immer noch an den Kompositionen und da muss noch der Ton und der Ton. Und Kerstin so, die ganze Zeit überlegst du dir die Melodien und wie sie zu den Akkorden passen, aber du musst es nachher schon auch noch singen.
Ja. So, ja, also Gesang war immer so mein Lieblingsding. Also es hat mir dann auch viel Spaß gemacht, aber es war halt auch, ich habe wirklich viel, viel geübt, muss ich echt mal sagen. Ja.
Wann habt ihr angefangen, wirklich zu sagen, okay, wir machen das jetzt zusammen? Also dass ihr eure Talente zusammengeschmissen habt für Doktorella, also fürs Projekt?
Da müssen wir jetzt lügen, weil es ist schon so recht lang her und die Band gibt es doch offiziell erst seit 2008.
Also eigentlich schon.
Also eigentlich haben wir das schon... Also ehrlich gesagt, das war schon immer im Hinterkopf eigentlich. Aber so
bietet sich ja auch an als Geschwister.
Ja.
Also, es war, also für mich war das ein Traum. Ich habe immer gesagt,
das ist ein Albtraum.
Ich habe immer gesagt, also Sandra, irgendwann müssen wir das mal zusammen machen. So. Und Sandra immer, ich will nicht mit meiner Schwester zusammen Musik machen. Komm, du wolltest es nicht. Ich wollte es immer. Ja. Ich hätte es immer schon gemacht. Ja, Sandra war ganz gemein zu mir.
Also eigentlich war es ein bisschen, aber da müssen wir jetzt echt aufpassen, was wir sagen. Am besten nicht zu viel. Also es war eigentlich, glaube ich, über den Umweg, also Kerstin hatte eigentlich mit Jens Friebe zusammen Doktorella gegründet.
Ja.
Und dann haben sie mich als Gitarrist, also Jens spielte Bass und Kerstin sollte singen und dann hat Kerstin gesagt, dann spielst du jetzt Gitarre. Und dann habe ich so gesagt, okay, dann ist das so meine Zwotband. Mhm.
Und dann habe ich was ganz Fieses gemacht. Es wurde eine Wohnung frei.
Ach, stimmt.
Es war ganz, also ich habe nämlich eigentlich Parole Trixi aufgelöst für Sandra.
Unmöglich.
Es waren die Verhältnisse. Es war der neoliberale. Ich habe damals in Mitte gewohnt und für MTV gearbeitet und mich so mit freien Autorentum über Wasser gehalten. Und ich konnte, das Hauptproblem war, wir reden jetzt über das Jahr 2004, ich konnte in meiner Wohnung in Mitte nicht üben. Also ich konnte nicht Gesang üben. Es war furchtbar. Und weil die Wände so dünn waren. Und dann hat der Bruder von Jens, Holm Friebe, hat gesagt, bei ihm im Haus wird eine Wohnung frei und da gibt es auch einen ganz tollen Dachboden, da würden sie immer so Partys feiern und da könnte man auch singen. Ich so, was? Da stört man niemanden? Nö. Und dann habe ich gesagt, okay, Sandra, in diese Wohnung musst du jetzt ziehen.
Kerstin hat mich mitten in der Nacht angerufen und gesagt, war mir eh schon klar, dass ich Parole Trixi auflöse. So, aber ich wollte nicht in Hamburg bleiben. Also irgendwie so zu dem Zeitpunkt, aber ich war schon im inneren Prozess, dass ich keine Lust mehr habe, eine Frauenband zu machen, weil ich
das Gefühl hatte, als Künstlerin reduziert zu werden. Ich habe das Gefühl, ich habe 24 Stunden am Stück telefoniert und sie dazu überredet, in diese Wohnung sofort in Berlin zu ziehen, weil ich musste am nächsten Tag Bescheid geben und dann kann man nämlich auf dem Dachboden singen und laut sein.
60 Quadratmeter im Prenzlauer Berg für 250 Euro.
Ich kann sagen, jeder, der in den deutschen Großstädten den Wohnungsmarkt kennt in den letzten,
hätte
20 Jahren, der weiß, dass das dann schnell gehen muss.
Ja, genau.
Aber jeder, der Hamburg und Berlin kennt, weiß, warum sie gezögert hat.
Da sind wir natürlich voreingenommen als Hamburger. Ja.
Ne, ihr seid auf meiner Seite.
Also ich habe die so richtig aus Hamburg rausgequatscht, aus der Band rausgequatscht, aus ihrem Job rausgequatscht. Alles nur für diese Wohnung, wo man auf dem Dachboden singen kann.
Aber hat sich's gelohnt?
Ja.
Ja,
warte,
wir wohnen da immer noch.
Also ich.
Siehste.
Ja, wir wohnen im selben Haus. Jetzt Kerstin wohnt jetzt auch in dem Haus.
Ja, ich bin ja irgendwann auch in das Haus gezogen.
Also manchmal einfach nur der Schwester vertrauen und alles wird gut.
Genau, so könnte man das wunderbar zusammenfassen.
Genau, ich habe dein ganzes Leben gekündigt. Für diesen einen Dachboden.
Wie
man laut singen kann, ja.
Vielleicht ein schöner Songtitel. Ich habe dein ganzes Leben. Dann will ich sehen auf dem nächsten
Aber
Album.
Aber ich muss schon sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt auch schon sehr im Hadern war mit meinem Leben. Ja. Also für mich war es ein Riesenbruch. Ich habe immer gedacht, alle Leute, die als Frauen Musik machen und die nicht eine Frauenband machen, sind irgendwie Verräterinnen. Wieso machen die alle mit Männern Musik? Ich muss sagen, also es war für mich, also weil du jetzt nach den guten und schlimmen Live-Momenten gefragt hast, wenn die Leute wissen, da kommt jetzt eine Mädchenband auf die Bühne, ist schon so eine ganz bestimmte Atmosphäre im Publikum. Man betritt die Bühne schon als
Buhfrau,
als irgendwie diskriminierter Mensch. So, ich konnte bei mir haben sich das politische Ich und das Künstlerinnen-Ich so dermaßen gestritten, weil ich gedacht habe, ey, ich will doch irgendwie diese guten Lieder schreiben und ich habe so tolle Lyrics und ich kann echt gut Musik machen und so weiter und so fort. Und ich kann mir das jetzt nicht bis zum Rest meines Lebens geben, diese Diskriminierung. Ich halte es einfach nicht mehr aus.
War es für dich wirklich immer negativ? Also, dass du immer das Gefühl hast, weil wir in einer Mädchenband sind, fühle ich mich jetzt negativ vom Publikum behandelt?
Ja, das war, also ich muss mal sagen, wir hatten zum Beispiel, wir hatten einfach auch krasse Erfahrungen gemacht. Also wir hatten einer unserer ersten Auftritte, ich weiß noch, wir haben den ganzen Sommer dafür geprobt, war im Schauspielhaus in Hamburg an so einem Christoph Schlingensief-Abend und da war halt auch noch Almut Klotz in der Band, die war ja auch bekannt durch Lazy Singers und wir kamen auf die Bühne, wir haben noch keinen einzigen Ton gespielt, da wurden wir schon ausgebuht, das weiß ich noch. Also ich stand noch nicht mal am Mikro und das waren halt 800 oder 1000 Leute und hinterher denkt man, was haben wir denn nur falsch gemacht? So, und wir waren ja angetreten als diese Riot-Grill-Band, Empowerment, ey, Frauen gründet Bands und so. Dann ist es natürlich schwer zu sagen, ey, das ist so Kackscheiße. Natürlich mussten wir dann auch dazu stehen und natürlich haben wir das dann auch durchgezogen. Ich habe das immerhin 6 Jahre lang gemacht, so. Und jeden Cent, den wir durch die Auftritte verdient haben, in die Produktion gesteckt. Also ich habe nie einen Cent an Parole Trixi verdient. So, das war echt auch voll krass.
Wir haben voll die geilen Gagen,
Konzerte, ne, gespielt. Da waren die Gagen auch noch besser als heute. So. Also, und wir haben halt alles in diese Superproduktion gesteckt, weil das Problem, schon nicht rede ich zu viel eigentlich.
Nein, alles gut.
Also das Problem an Riot Grill, also das Problem, also das ist so ungefähr. Ganz viele Bands, wo Frauen spielen, haben auch in der Geschichte, Raincoats, was weiß ich, Slits, haben immer das Problem, dass sie irgendwann denken, sie müssten jetzt besonders beweisen, dass sie es können.
Ja.
Und dann besonders kompliziert. Dann
das ist gut, was ist das Gute an Soul-Gesang?
Also dann weiß man, der Viervierteltakt reicht nicht. Wir haben doch jetzt schon 3 Lieder im Viervierteltakt. Und dann so, weiß ich noch, wie wir da. Also das ist halt so, das ist auch das Geile an Doktorei, dass ich so nicht mehr denke. Ja, also so, dass ich halt, so, genau, und da haben wir halt immer gedacht, alles muss noch komplizierter und noch vertrackter und wir denken uns Akkorde aus, die es gar nicht gibt. Und darauf,
das war dann
kann,
auch schon wieder
darauf kann eh kein Mensch singen. Und dann improvisieren wir noch. Und also am Ende, dann hieß es immer, diese 3 Akkordbänder, in Wahrheit haben wir Jazzrock mit Geschreigesang. Also das war wirklich, also so, das ging dann aber halt auch in Richtung, also das interessiert mich musikalisch gar nicht, Jazzrock mit Schreie. Ich bin Fan von, weiß ich nicht, Lou Reed. Hatte ich halt einfach irgendwann das Gefühl, also natürlich war das auch Empowerment, natürlich haben wir viel Zuspruch auch gekriegt. Also wenn ich jetzt so, sag mal so, als Aktivistin war es geil, aber ich bin halt Künstlerin. Also so, der künstlerische, ich habe halt einfach mega lange auch an den Texten gearbeitet. Also so ein Lied wie Eaglesong hat irgendwie 5 Strophen und also so von der Reimstruktur ist es Bob Dylan und da will man halt auch nicht immer nur das kleine, dumme, schreiende Mädchen sein, was nicht ernst genommen wird musikal. Also ich habe halt irgendwann gedacht, das geht ja total, das ist ja das Gegenteil von dem, was ich wollte. Also Empowerment als Musikerin bedeutet ja, dass man halt auch als Musikerin ernst genommen wird und wenn ich Aktivistin sein will, dann kann ich ja eine Demo organisieren, muss ich keine Band machen und deswegen ist auch Doktorella so, jetzt reden wir mal mit Doktorella, explizit nicht feministisch, also natürlich feministisch, aber wir haben jetzt keine, auf den ersten beiden Alben, weil da der nächste wird sich das ändern, wir haben keine explizit feministischen Lieder, weil wir dachten, wenn man nur eine solche Zeile hat, wird man sofort darauf reduziert, genau. Aber das heißt
ja,
natürlich
aber
nicht,
aber was
dass
heißt
so
ja eine solche Zahl? Ich meine, man schreibt halt das, was man fühlt und auch nochmal sagen, was mein schönster Moment war.
Ja, auf jeden Fall.
Stimmt, Kerstin, dich haben wir bei all der Abschweiferei beim schönsten Live-Moment schändlich übergangen.
Genau, also erstmal möchte ich sagen, ich habe eine ganz tolle neue Gesangsmethode entdeckt seit ein paar Jahren. Seit ich diese Methode habe, die Lichtenberger Methode, ist jeder Live-Moment wunderschön. Also ich habe pro Konzert 1000 tolle Momente wegen dieser Gesangsmethode, weil es da mehr darum geht, den Klang zu empfangen und weniger darum geht, ihn so bewusst hervorzuholen. Also es arbeitet sehr viel mit Empfang und mit dem, was passiert. Also das ist eine Methode, die sich sehr gut für live eignet. Und deshalb ist das an und für sich schon live irgendwie.
Ist das Empfang deiner Stimme oder der Energie des Publikums, was du zurückbekommst?
Empfang der Stimme. Also es ist nämlich so, dass der menschliche Körper hat nämlich ganz viele so Fasern, das ist so eine neue Theorie, Fasern, aber natürlich auch, also alles, was im menschlichen Körper ist, kann rein theoretisch den Klang leiten. Und wenn man jetzt so klischeehaft denkt, dann sieht man immer so Sänger, die so sehr aus sich heraus singen, so, und so, aber das ist gar nicht das, was Klang oder eigentlich will. Klang will eigentlich zu dir kommen und sich in diese Fasern setzen oder sich in diesen, sich in die Knochen setzen und das ist eben so, dass man denkt, ich hole den Klang zu mir her, ich nehme den in die Hand, ich führe den in den Mund, den Klang und der kommt auf mich zu und das ist dann so ein ganz tolles Gefühl, so von, dass man das so empfängt, so
also
Jesus
das,
Christus.
Das macht seitdem quasi alle Live-Momente.
Genau,
und zum
ganz
Thema,
toll.
Genau. Das macht
Publikum.
Und das ist so, also wenn man diesen Gesang wählt, dann ist ja so, dass das Publikum, wenn der so ganz genau zuhört oder so, das auch ab, diese Wellen auch abbekommt. Also die fühlen das dann auch schon quasi in ihren Körpern so. Und das ist halt für alle ein total
Ein Doktorella-Konzert ist ein großes Ereignis.
Ja, und aber es ist nicht so, dass die Leute hinterher sagen, boah, du hast so super gut gesungen oder so. Es ist komisch, das ist nicht dieser klischeehafte, gute Gesang, so, den man erreicht, wenn man
die
so
Leute bellt. Sagen, es hat mich berührt.
Genau, und es reicht mir, aber es hat sie wirklich berührt. Also sie haben recht, also es berührt, also mich berührt das auch. Mhm. So. Also der Klang berührt uns alle. Und seit ich diese Methode habe, ist jedes Konzert großartig. Und was ich aber als schönsten Moment sagen wollte, waren eigentlich eher die Lesungen. Also ich habe dann irgendwann aus dem Buch Zuckerbabys und an einem Tag für rote Schuhe, habe ich dann halt auch Lesungen gemacht. Und ich hatte dann irgendwann die Fähigkeit, nach Bands aufzutreten, das Publikum trotzdem noch zu kriegen. So.
Kerstin hat sich so Stand-up-Comedian entwickelt.
Genau, also ich habe dann sozusagen...
Also irgendwann, vor Doktorella hatten wir irgendwann angefangen, zusammen auf Tour zu gehen, wir mit der Band und sie liest. Und sie hat es dann geschafft, 3 Rockbands in Grund und Boden zu lesen.
Genau.
Genau. Musst du erstmal schaffen, ne?
Genau. Es gibt nämlich immer, es gibt in meinem Buch so eine Schwimmbadstelle. Also es ist ja ist ein Buch über Magersucht. Es ist eine Stelle, wo die Protagonistin so im magersüchtigen Zustand ins Schwimmbad geht und so total ihre Gedanken denkt, die aber halt so ganz, ganz krass sind, auch ganz willensstark, weil es ist ja so eine Willensstärke, die man als Magersüchtige entwickelt. Wenn ich dann auf der Bühne stehe und diese Willensstärke vorlese, den Text lese, ich kann den mittlerweile auswendig, dann, also das haut, der haut einfach alles weg. Das sind so 6 Seiten aus meinem Buch, es haut alles weg. So.
Ich finde es total schön, dass du sagst, dein schönster Live-Moment ist der, wo du die Schwimmbadstelle liest.
Genau, und vor kurzem habe ich, vor 2 Jahren habe ich den nämlich mal gelesen, als ein Mann im Publikum war, den ich sehr geliebt habe, und das war für mich das Schönste. Moment, dass er das gehört hat.
Das ist wirklich sehr schön.
Will ich diese Schwimmbadstelle lesen? Der war auch ganz geflasht, ja.
Oh. Schönen Gruß, falls du gerade zuhörst, ja. Unbekannter.
Ja. Oder sehr auch schön. Nicht, ja, genau.
Ihr macht nicht nur Musik, sondern wie wir schon gesagt haben, ihr macht auch euer eigenes Label, bringt euch auch selber raus sozusagen. War das von Anfang an bei Doktorella klar, dass ihr sozusagen DIY-mäßig das auch selber machen wollt?
Nee, also wir waren am Anfang, also ich war ja mit Parole Trixi bei Alfred Hinsbergs Zickzack-Label, also dem legendären Zickzack-Label, und die erste Doktorella-Platte ist auch bei Zickzack erschienen.
Mit denen ihr auch immer noch zusammenarbeitet,
genau,
ne, sehe ich hier auf der...
Und Strawberry, genau, Hülle, ja. Also die zweite ist in Kooperation mit Zickzack erschienen, also das finde ich jetzt deshalb auch, also... Bei allem Respekt vor Alfred natürlich auch, aber ich finde es auch wichtig zu sagen, also wir haben das Label jetzt nicht gegründet, weil wir kein Label gefunden hätten, ja. Und dann halt so notgedrungen, sondern weil wir wollten einfach dieses Label machen. Also wir hätten auch einfach weiter bei Zickzack veröffentlichen können. Aber wir hatten einfach total Bock, nicht nur uns, sondern, also wir haben das nicht nur für uns gegründet, wir wollten wirklich halt auch andere Musikerinnen rausbringen, um dieses Statement zu setzen, weil uns ist aufgefallen, dass im deutschen Indie-Rock vor allem, dass es halt eigentlich kaum Musikerinnen gibt, die da veröffentlichen. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Mittlerweile gibt es ein paar mehr, aber die meisten, also auf den meisten Indie-Labels, also zum Beispiel Hotel van Cleef, hat, glaube ich, noch nie eine Platte von einer Frau Musikerin rausgebracht. Also das war für mich selber so ein Antrieb, weil ich mich darüber so aufgeregt habe.
Ich kam aber auf den Titel.
Ehrlich gesagt,
ich kam auf den Titel, ja.
Ja.
Ja. Ich dachte, wir müssen irgendwie die Bohème stark machen. Und irgendwas muss mit Bohème sein.
Bohemian Strawberry.
Genau.
Das ist Label.
Genau, Bohemian Strawberry.
Dann fielen wir das einfach so ein, so als ich meinem Lieblingscafé
saß. Wir waren neulich im Queen-Film, Bohemian Rhapsody.
Genau, da waren wir wieder richtig glücklich über unseren Titel. Das ist natürlich eine Referenz auf Bohemian Rhapsody.
Von Strawberry Fields?
Genau, und Strawberry Fields, genau. Und
aber mehr Bohemian Rap. Ja, aber Strawberry, ja, vom Songwriting ist es ja mehr Beatles als Queen. Wobei wir jetzt gesagt haben, als wir den Queen-Film gesehen haben, wir müssen unbedingt auch so ein opernmäßiges Lied.
Genau, das nennen wir dann Strawberry Rhapsody.
Genau.
Ja, da kommt dann alles wieder zusammen.
Genau.
Ja.
Weil und Queen war ja auch so eine Band, die halt diesen Rockismus mit so einer campy Gay-Attitude verbunden hat. Und eigentlich passt das total gut zu uns. Wir machen auch so eine Mischung aus Rockismus.
Und
Gay Attitude, genau.
Ja, genau. Und ich wollte auch noch was zu dem Label sagen.
Ich wollte noch was für den anderen in der Band sagen.
Ich sage etwas zu dem Label. Also ich habe ja mich, wie gesagt, schon immer sehr für Musik interessiert, schon mein ganzes Leben. Und ich habe einfach irgendwie immer so ein Gefühl von Ohnmacht, wenn ich mir anschaue, wer in Deutschland so gesigned wird und welche Musikerinnen dann groß rauskommen oder wer von wem geglaubt wird, die könnte jetzt the next big thing werden. Und ich habe immer darauf gewartet, dass mal was ganz Tolles gesigned wird, ganz tolle Leute Erfolg haben. Und es ist einfach nie passiert. Und dann war das für mich, jetzt war wirklich ein totaler Moment von, von Empowerment und von sich selbst die Macht nehmen, zu sagen, vielleicht bin
Macht
ich ja,
geben.
Vielleicht sich die selbst die Macht nehmen. Geben, genau. Ja. Vielleicht bin ich ja, vielleicht müsste ich dann ja mal die Person sein, die veröffentlicht, was
genau, wir
was
sind
sie
die besseren
sieht.
A und A.
Ja, genau, also vielleicht müsste ich ja mal
die
Bands rausbringen.
Wir sind auch ganz viel mit so Leuten von der Universal abgehangen. Da, es gab eigentlich gegenseitige Sympathie, aber...
Ja, wir waren voll gut mit denen befreundet und die haben immer gesagt, ihr seid so geil wie Tonsteine Scherben, aber Tonsteine Scherben hätten wir auch nicht gesigned. Oh, vielen Dank.
Die
ja.
haben immer gesagt, wenn die bei der Universal...
So mit so ein paar
wenn das jetzt ein Indie-Label wäre, hätten sie uns ja gesigned. Und ja. Ich habe das ja auch verstanden, dass man sich also erst selber Indie aufbauen muss. Also ich bin ja nicht geisteskrank und geht, also ich wollte es ja gar nicht. Also geht da zum Major... Wir waren das Umgekehrte von anderen Bands. Wir mochten die Leute, wir wollten da gar nicht.
Ja, wir mochten die von der Universal mehr als von den Indie-Labels. Die waren uns irgendwie
ja, die waren weniger sexistisch als die Leute von den Indie-Labels.
Ja.
Also naja, Alfred gut. Hitchcock mal
jedenfalls hatten wir dann schon so viel mit Label-Leuten zu tun, dass wir dachten, wir könnten doch eigentlich auch mal Label-Leute werden. So.
Und dann ja, hatten wusste wir man ja auch schon etwa. Wie sind Label-Leute etwa?
Genau.
Das mache ich auch.
Genau. Außerdem muss ich sagen, ich habe schon, als ich ein Kind, ich bin ja die totale Nachteule, und ich habe schon, als ich ein Kind war, immer gedacht, ich werde niemals morgens um 7 aufstehen. Wenn ich groß werde, dann werde ich mal bei einer Plattenfirma arbeiten. Da geht es bestimmt erst um 11 Uhr los. Und tatsächlich
habe
ich ja mal die Steffi von der Universal gefragt, ja, wann fangt ihr denn so an? Die so um 11. So, wow. Hey.
Deswegen können die auch die ganze Nacht trinken.
Also es ist schon fast ein bisschen gruselig wie deine kindlichen Prophezeiungen.
Krass,
quasi.
Oder?
Immer,
ja,
immer hinkommen.
Schon krass,
so.
Oder? Ja, echt. Nostradamus ist ein Scheißdreck. Ja, echt so fast so hellsichtig, ja. Und dann habe ich halt wirklich immer gedacht, da muss ich in einer Plattenfirma arbeiten, weil das lasse ich mir nie wieder in meinem Leben bieten, um 7 Uhr aufzustehen.
Und jetzt nutzt ihr die Plattenfirma eben auch, um anderen Künstlern
genau, also wir
zu
hatten
auch, helfen sozusagen.
Genau, also wir haben genau. Eigentlich so, also 6 Leute, aber also ich muss dazu sagen, es ist, genau, also es war dann doch nicht ganz so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben, also wir haben halt dann gedacht, wir können, also wir haben ja dann erstmal diese Doktorella-Platte veröffentlicht, Ich will alles von dir wissen, im Oktober 2016, hatten da auch mit einer Promoterin Kathi Wagmüller zusammengearbeitet, also wir haben das schon sehr professionell, also wir haben uns halt schon so aufgeführt, wie halt so ein Indie-Label, was es schon lang gibt, so, und der von Indigo, der Vertrieb, der die vom
Stimmt,
Vertrieb waren dann auch,
wir hätten
so wahnsinnig krass, weil wir ja das die ganze Zeit mit dem Gefühl von wir klein, also wir haben ja die ganze Zeit, wie soll man das erklären, also aus dem Gefühl, dass es vielleicht nicht klappt, heraus agiert und uns und dann hat das halt total gut geklappt und dann haben die von Indigo gesagt, also der Pressedurchlauf, da würde sich manche Major-Band freuen, so ungefähr. Und ich
ja,
glaube,
das war aber, der Wahnsinn, wie viel Medienaufmerksamkeit
ja, also,
wir hatten.
Und aber wir haben auch, also ich muss das sagen, wir haben also so, also ich habe so reingepowert in diese Platte. Also erstmal, wie wir die Platte gemacht haben, natürlich die ganzen. Dann haben wir ein bisschen Geld geerbt, also jetzt nicht viel, aber so ein bisschen, eigentlich waren wir auch enterbt, das ist jetzt mal so am Rande, so, ey, ihr kriegt hier noch so, ja, und dann haben wir das alles ins Label gesteckt, völlig wahnsinnig.
Kriegt hier noch so einen kleinen Katzentisch.
Vollkommen geisteskrank, andere hätten es halt angelegt. Und dann haben wir noch Initiative Musik gemacht, also Förderung halt gekriegt und so weiter. Also wir hatten halt auch einfach, muss man dazu sagen, also zum Stichwort DIY, also wir hatten auch einfach echt viel Geld da reingesteckt und das ist halt auch immer so ein bisschen die Krux, dass man halt so einen richtig professionellen Release ohne Geld schlecht machen kann.
Genau,
und das
ja.
ist auch das Problem, was wir dann mit den anderen Bands halt hatten, weil so geisteskrank wie wir einfach alles Geld da und so. Also das kann man
halt
ja nicht. Ja,
das kann und will halt nicht jeder.
Ja, das kann man nicht verlangen. Und dann haben wir halt versucht, Förderung.
Es ist auch schwieriger, so Frauen zu verlangen, die ja eh schon schlechter bezahlt werden.
Ja, das ist auch echt so ein Ding. Und oft machen ja Musikerinnen auch nicht zu fünft jetzt eine Band. Ich will nämlich danach auch noch ganz kurz was zur Band sagen. Das ist ein bisschen unsolidarisch, dass wir die jetzt erwähnt. Sondern halt auch allein und so. Also das ist dann auch nicht so, dass fünf Leute da mal was dazu. Also so, jedenfalls war das dann alles nicht so einfach, wie wir dachten. Und dann sind wir zum Music Board gegangen. Das ist so eine ganz tolle, kennt ihr vielleicht, Einrichtung, in ganz tolle Behörde in Berlin, wo also Feministinnen vergeben Gelder für Musik, so für Veranstaltungen. Also es wirkt, die haben auch schon ganz, ganz viel bewegt. Die machen auch das Popkulturfestival.
Katja
also ganz
Luca.
Viel in Katja Luca, Melissa Öztürk und andere. Also die haben ganz viel schon bewirkt in Richtung Diversität und Sichtbarkeit. Und die haben dann zu, und dann haben wir gesagt, habt ihr eine Labelförderung auch? Und dann haben die gesagt, nee, sowas haben wir, also es gibt gar keine Labelförderung in Berlin, aber ihr macht doch eine Veranstaltungsreihe, da könnt ihr dann ja auch eure Acts spielen lassen. Wir hatten ja eh nicht so viele Acts und dann meinten sie, ja, und müsst ihr euch aber einen anderen Titel aussuchen. Also ihr könnt es jetzt nicht einfach Bohemian Strawberry Nights nennen, wie wir das halt wollten. Und dann so, echt, Titel, und dann haben wir uns halt irgendwie so, ich brauche eine Genie ausgedacht. Und dann war das auf einmal das, was halt so funktioniert hat. Und so ist es ja oft im Indie. Man macht eigentlich eher aus Not heraus was und plötzlich ist es das, was halt funktioniert.
Plötzlich hatte das halt voll.
Plötzlich hatten wir da schon wieder irre viel Aufmerksamkeit dafür, so. Und also dann hat man halt auch gemerkt, dass es halt auch was ist, was die Leute wirklich sehen wollen. Also wir laden halt immer drei Musik-Acts und eine die liest ein unter dem Label Ich brauche eine Genie, weil Frauen ja das oft das Können abgesprochen wird und eben als Gegenbeispiel wollen wir sie eben alle als Genies schon einladen. eben auch als Protest, weil ja auf Festivals, vor allem auch auf Rock-Festivals, immer noch zu, glaube ich, 92% männliche Acts spielen, bla bla bla, alles schon tausendmal erzählt. Also jedenfalls haben wir halt dann diese Reihe gestartet und das hat dann auch dem Label wieder Auftrieb gegeben, weil wenn man dann plötzlich so eine gut gehende Reihe in der Kantine am Berghain hat, dann wollen auch alle bei einem veröffentlichen und dann ist es halt,
dann
öffnen sich halt ein paar Türen so einfach.
Und ich habe dann noch einen Blog gemacht, Wir zusammen,
aber du vor allem schreibst ihn voll.
Ja.
Also wir haben auch noch einen Blog, ich brauche eine Genie.de, wo wir dann auch die Ex, die bei uns auftreten und auch einfach irgendwelche, die wir gut finden, halt interviewen oder vorstellen.
Genau, und vielleicht kann man vielleicht bei der Gelegenheit auch mal sagen, wir suchen auch noch Autorinnen.
Genau, also wenn jemand
es ist nicht unbedingt Absicht, dass ich den allein vollschreibe. Also wir nehmen...
Wir kommen nicht dazu, Autorinnen.
Wir nehmen schwärmerische und nüchterne und herzergreifende und wütende Texte. Also wir nehmen auch Zweitverwertung, Hauptsache alles.
Genau, meldet euch, wenn ihr Lust habt.
Genau.
Auf bestreben.de einfach uns anschreiben. Wir leiten das gerne an euch weiter.
Genau, also wir werden unter der Episode dann eben auch neben Musik von euch, Musikvideos von euch, euren Seiten verlinken wir dann eben auch den Blog. Und dann.
Das ist super. Und wir können auch männliche Autoren schreiben. Also wer halt was ein Thema
Frauen... Aber über Musikerinnen.
Ja, genau.
Aber Musikerin
ist das Überthema.
Und ich wollte auch noch eins noch zu Doktorella sagen, weil wir jetzt, ich habe jetzt vorhin die ganze Zeit über Parole Trixium, wie es ist mit Musikerinnen. Und also die erste Doktorella bei Drogenpsychologen, da hatten wir 13 verschiedene Besetzungswechsel, da will ich jetzt gar nicht viel dazu sagen. Da müssen wir morgen früh noch sitzen. Da müssen wir mal, da wollten wir schon mal eine Sitcom drüber schreiben, was da alles los war. Also was es dann bedeutet, mit Männern Musik zu machen, das lasse ich jetzt mal alles außen vor. Und also dann, als dann ich will alles von dir wissen, war dann klar, wir brauchen eine komplett neue Band. So, und dann war das wie plötzlich so eine schöne Fügung, also so wie vorher ungefähr so jeder Albtraum passiert ist, den man sich vorstellt. Also ich sage mal, jeder Rock'n'Roll-Albtraum, also jetzt nicht so richtig schlimm. So ist dann plötzlich alles nochmal im Guten passiert. Also innerhalb von einem Monat hatten wir plötzlich die perfekte Band, nämlich bestehend aus Sascha Rohrberg, ebenfalls Gitarre, so wie ich. Dann Flavio Steinbach am Schlagzeug und Fabrizio Steinbach am Bass. Und das Besondere an den Steinbach-Twins ist halt auch, dass sie halt auch Twins sind. Oha. Also wir haben quasi männliche Twins gefunden. Und das hat einfach sofort gepasst. Und dann habe ich plötzlich gedacht, hey, vielleicht war das die ganze Zeit das Problem. Vielleicht können ja Twins nur mit Twins-Musik machen, egal welche Gender.
Frauen mit Frauen geht nicht so gut, Männer geht auch nicht gut, genau. Männer mit Frauen geht auch nicht, aber Zwillinge mit Zwillingen,
genau.
Das ist die Lösung.
Genau,
das ist die Lösung. Genau. Plus Sascha Rohrberg, der ist ein Einzelkind, das war, dann hat dann auch noch super gepasst.
Toll ist auch, dass es Deutsch-Italiener sind. Das ist toll.
Ja. Wir wurden ja die Herkunft nicht dazu.
Ja, wir wurden doch in Italien gezeugt.
Ach ja, stimmt, wir wurden in Italien gezeugt.
Passen wir vom Temperament her, auch wenn das jetzt rassistisch.
Wie sich das Ganze anhört, also könnt ihr euch dann zu Gemüte führen, das werden wir mal verlinken, weil da ist, glaube ich, auch Testosteron Get It On, worüber wir am Anfang der Folge gesprochen haben, drauf, auf der CD, die ich gerade in der Hand halte, und da werde ich auf jeden Fall dann mal den YouTube-Link mit dazu geben. Wir sind jetzt auch schon leider am Ende, wir sind jetzt schon eine Stunde dabei, wir sind hier in einem wunderschönen Berliner Hinterhof, deswegen hört ihr im Hintergrund auch die Partygesellschaft von unten, da werden wir gleich mal noch eine kleine Weinschorle zu uns nehmen, der Johnny und
wir gehen da gleich mal runter.
Wir gehen da gleich mal runter und fragen, was
da
los ist.
Das wird die ja bestimmt nicht stören.
Genau.
Das hier war Bandleben mit Jan und Johnny und mit Sandra und Kerstin Greta als Gästinnen. Ja, habt ihr noch ein abschließendes Statement, irgendetwas, was ihr dringend loswerden müsst?
Ich wollte die ganze Zeit noch meine französische Urgroßmutter zitieren. Ja, genau. Wir haben nämlich eine französische Urgroßmutter, die Suffragette war und die für Frauenrechte gekämpft hat, schon im Anfang des 20. Jahrhunderts. Und die hat mal gesagt, man muss den deutschen Frauen das irgendwie beibringen, den Frauenrechten. Die kapieren das nicht von selbst.
Ich kann das nicht umsetzen. Sehr arrogant. Also wir haben arrogant gestartet, waren dann in der Zwischenzeit mit intimen Geständnissen nicht geizig und enden wieder arrogant.
So ist es.
Ja, sehr gut. Schlecht. Nicht
Sinne.
Schlecht.
Und wie die Arroganz in Person aussieht, machen wir gleich ein Bild. Das könnt ihr euch auf Instagram angucken. Vielen Dank für das nette Gespräch bei euch in Berlin.
Ja.
Das war Bandleben für heute.
Vielen Dank.
Schönen Abend.
Ja.
Guten Morgen.
Gute Nacht.
Und gute Nacht. Tschüss. Danke.
Danke euch. Vielen Dank für die tollen Fragen.
Danke.
Vielen Dank. Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.